heute hier stehen darf. Bin zwar sehr aufgeregt, aber ich möchte Ihnen einfach erzählen, wie der Herr Jesus Christus in mein Herz gekommen ist und wie er mir ein neues Leben geschenkt hat. Und ich möchte über mein Leben heute Abend ein Psalmwort schreiben aus dem Psalm 113. Da steht von Vers 3 bis Vers 7: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz? Meine Kindheit habe ich verbracht in Brixen, in Südtirol, und sie war soweit normal. Unter Anführungszeichen, ich war immer ein sehr aufgeweckter und nervöser und unruhiger junger Kerl und habe den Großteil meiner Kindheit in der Nachbarsgärtnerei meines Zuhauses verbracht. Ein idealer Spielplatz, eine Gärtnerei. Wir hatten dort sehr viel Spaß, haben auch so manchen Schaden angerichtet und manchmal flog auch einer in ein Glashaus rein, aber es hat sich nie jemand von uns ernstlich wehgetan. Wir waren so eine Gruppe von 5, 6 jungen Burschen und manchmal hat dann schon der Vater von meinem Freund, dem die Gärtnerei gehörte, gesagt, ich solle jetzt mal 14 Tage zu Hause bleiben und dann dürfte ich wieder kommen. Und die Volksschule habe ich verbracht bei den englischen Fräulein. Das war sehr streng. Da haben wir manchmal auch den Bambusstecken auf die Finger bekommen. Und da wehte ein sehr rauer Wind. Und als wir dann in die Mittelschule kamen, dann gingen dann so sämtliche Ventile auf und wir benahmen uns sehr unartig und flegelhaft und bekamen auch schlechte Betragungsnoten. Und die ersten negativen Noten habe ich auch nach Hause gebracht. Und in der Zeit begann eigentlich eine Wendung zum Negativen in meinem Leben. Ich hatte damals einen Freundeskreis und war mit dem unterwegs, anfangs Samstagabend, dann Freitagabend, dann Donnerstagabend, und aus den Abenden wurden dann Morgen. Man saß zusammen und trank Wein, Bier, rauchte, diskutierte, philosophierte, und Sonntagmorgen so um 6, 6:30 dockelte ich dann nach Hause, als die ersten Leute zur Kirche gingen, und meine Mutter und mein Vater waren sehr traurig damals, und ich kann mich erinnern, manchmal am Morgen hörte ich meinen Vater schon in der Küche auf und ab gehen und wusste, jetzt gibt es eine Predigt. Und dann hat er mich immer verglichen mit so manch einem Alkoholiker aus der Stadt, hat mich dann gefragt, ob ich denn so enden wolle. Aber alles Einreden meines Vaters hat nicht sehr viel genützt. Es kamen dann Drogen dazu, Haschisch, Marihuana, und wir waren unterwegs, und wenn ich im Nachhinein so überlege, wie oft mich der Herr bewahrt hat, auch in Autos, wo ich betrunken oder verraucht gefahren bin und oft so hinterm Steuer einnickte, so ganz kurz, und dann wird einem so einen Moment bewusst, wo man sich eigentlich befindet und hat einen hellen Augenblick. Und es war sehr viel Bewahrung in der Zeit. Es kamen auch die ersten Frauengeschichten in mein Leben rein, so Abenteuer, Bettgeschichten. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass diese Dinge, diese Sünden, diejenigen sind, für die ich mich am meisten schäme. Weil eine furchtbare Not zum Himmel schreit in Bezug auf die Sexualität, die heute in der Welt praktiziert wird und wo Menschen furchtbar kaputt gehen dabei. Und auch in meinem Leben war es so, dass ich diese wunderbare Gabe Gottes gering geachtet habe und Mädchen furchtbar ausgenutzt habe und dadurch auch ein zerbrochenes und verletztes Herz hatte, das nirgends und bei niemandem zur Ruhe kam. Mit 17 ging es dann nach Deutschland in ein großes Hotel, Garmisch-Partenkirchen, Klausings Post-Romantik-Hotel. Da waren wir drei Südtiroler und können sich vorstellen, wie chaotisch es da zuging. Die ersten Wochen war es einfach ein einziges Theater. Wir haben uns hinten und vorn nicht ausgekannt, die unmöglichsten Preise verlangt. Der eine, der Schweinshürstchen bestellt hat, hat Weißhürstchen bekommen und die Leute haben sich zwar aufgeregt, aber auch sehr unterhalten mit uns dreien, weil wir einfach den Anschein erweckten, als ob wir aus einer anderen Welt, kämen. Aber auch dort ging es dann weiter mit Alkohol, mit Frauen, mit Haschisch und auch dort war ich nächtelang unterwegs. Und wir sind dann auch den zweiten Sommer alle drei rausgeflogen. Und natürlich war auch mein schulischer Erfolg dementsprechend. Die ersten Stunden bis zur Pause habe ich meistens geschlafen. Und das war mir so peinlich, weil ich mit dem Mund offen schlief. Das ist eine schlimme Angewohnheit von mir. Und dann lag ich manchmal in der ersten Bank. Und es tropfte dann so raus. Und das war dann schon sehr peinlich, wenn die Lehrerin dann rief, Turi, und ich dann so aufwachte. Und, natürlich, die Leistungen waren dementsprechend und ich bin dann in der zweiten bei der Prüfung geflogen und in der dritten bei der Prüfung geflogen und in der vierten habe ich dann aufgehört nach einem Monat. Und habe meine Schule aber wieder begonnen. Und in der Zwischenzeit in Bibione gearbeitet. Dort habe ich auch Leute kennengelernt, unter anderem meine Mädchen aus Indonesien. Und in der habe ich mich dann verliebt, so Hals über Kopf, und wollte sie dann besuchen in Holland. Und in München habe ich dann das erste Mal das Evangelium predigen hören, auf der Straße. War ein junger Mann und der hat das Evangelium gepredigt und das hat mich sehr fasziniert. Und da war ein junges Mädchen und das hat mir eine Bibel geschenkt. Ihre Privatbibel mit Lederhülle und Goldschnitt und auch reingeschrieben im Alten, im Neuen Testament. Und die hat mir gesagt, Jesus kann dir helfen und lies die Bibel. Und das war ein riesengroßes Geschenk, weil so wie ich damals ausgeschaut habe, hätte sie sich denken können, dass die Bibel auch im nächsten Papierkorb landen könnte. Aber sie ist nicht im nächsten Papierkorb gelandet, sondern ich habe begonnen, in der Bibel zu lesen und hatte einen ersten Anlauf mit Jesus. Aber gestern wurde das Gleichnis vom Sämann gepredigt und anscheinend fiel der Same auf ein schlechtes Land. Denn schon bald wurde der Name Jesus ersetzt mit Namen aus der Psychologie, aus der gesunden Ernährung, mit Namen aus der orientalischen Religion, mit Namen aus der Esoterik. Und ich habe einen großen Fehler gemacht, ich habe versucht, mein Leben selbst zu verändern. Ich habe gesehen, mein Leben ist kaputt, körperlich sowieso schon schwach und dann der ganze Alkohol und die Zigaretten, ich war ein Wrack, körperlich, geistig, seelisch. Ich habe versucht, mich selber aus dem Schlamm herauszuziehen. Aber dass das nicht funktioniert, das brauche ich erst gar nicht lange zu erklären. Auch in Südtirol war ich einen Sommer auf einer Alm, habe geglaubt, in der Abgeschiedenheit bei Kühen und Schafen und Ziegen Frieden finden zu können. Aber dem war nicht so. Ich habe meine ganze Gedankenwelt und meine ganze Last mit auf die Alm raufgeschleppt. Und schon morgens, als ich so verschlafen an der Kuh saß, da haben sich meine ganzen Erlebnisse abgespielt und ich dachte an diese Beziehung und an jenes Erlebnis. Und es rotierte auch auf der Alm den ganzen Tag in meinem Kopf. Auch in der Schweiz war ich auf einem biologischen Bauernhof. Auch dort behaupte ich, zur Ruhe zu kommen, im Kontakt mit der Natur. Aber auch dort konnte ich keinen Frieden finden für meine Seele. Auch nicht in Assisi, auch nicht in Tessé, auch nicht in der Kirche. Ich bin dann Kirchen gegangen und habe sogar gebeichtet und die Kommunion genommen, aber das hat alles nichts geholfen. Ich habe Gott nicht kennengelernt, hatte keinen Frieden in meinem Herzen. An dieser Stelle möchte ich ein Bibelwort lesen und dann langsam dem Ende entgegengehen. 2. Chroniker, Kapitel 20, Vers 12 steht: Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das war bezeichnet für den Zustand damals, in mir war keine Kraft mehr. Ich wusste nicht, was ich tun soll gegen dieses große Heer an Gedanken, an Ängste, an Traurigkeit, an Ziellosigkeit und Sinnlosigkeit meines Lebens. Auch diejenigen, die ich so beobachtet habe, die behaupten, dass es ihnen gut geht, die waren ja selbst bis zum Kopf im Sumpf. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich hat das Ganze ja gar keinen Sinn. Und Wilhelm Ball sagt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Und genau so war es in meinem Leben. Und Gott hat mich dann einfach auf die Kärntnerstraße hingestellt und da habe ich wieder einen Prediger gehört und wurde hierher eingeladen und kam einmal her, dann kam mir es ein bisschen komisch vor. Den Südtirolern kommt das sowieso komisch vor, wenn etwas nicht katholisch ist. Aber mit der katholischen Kirche hatte ich sowieso schon abgeschlossen. Und dann kam ich wieder her und dann hatte ich ein Gespräch. 4 Fragen wurden mir gestellt. Sehnst du dich zurück nach deinem früheren Leben? Nein, ich sehne mich nicht zurück. Hast du irgendetwas zu verlieren? Nein, ich habe nichts zu verlieren. Kein Geld, keine Freundin, auf der Uni komme ich nicht vom Fleck. Bauchweh habe ich, Kopfweh habe ich, nichts zu verlieren. Hindert dich etwas dein Leben? Glaubst du, dass Jesus dir helfen kann? Ja, ich glaube, dass Jesus mir helfen kann. Und dann die letzte Frage. Hindert dich etwas daran, dein Leben Jesus zu geben? Habe ich überlegt? Nein, es hindert mich nichts daran. Dann sind wir beide aufgestanden, sind da hinten reinspaziert und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gebetet habe, aber in etwa, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Sünden und komm du jetzt in mein Herz. Nimm du mein kaputtes Leben in deine Hand. Dann ging es langsam aufwärts. Langsam. Keine Zeichen, keine Wunder da drinnen, kein Blitz, kein Donner, keine fremde Sprachen. Ganz einfach, ging dann nach Hause, kurze Bemerkung in mein Tagebuch, heute habe ich mich bekehrt, mit so und so. Und habe eigentlich gar nicht gewusst, was ich da jetzt gemacht habe, von der Konsequenz her. Und dann nach und nach, durch Gebet, auch gemeinsames Gebet, durch das Lesen des Wortes Gottes, ging es aufwärts. Es gab zwar noch Probleme, auch körperliche Schwierigkeiten, aber es ging aufwärts. Und wie schön, vorhin durfte ich vorlesen, wo ist dein Gott im Himmel und auf Erden, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. 11. März 1986 war das, als ich mich bekehrt habe. Ich möchte noch 3 Punkte anführen, es gibt sicher noch mehr, Aber drei Punkte anführen, was sich seitdem geändert hat. Erstens, eine zunehmende Ordnung kam in meine Gedankenwelt. Zunehmende Befreiung, obwohl es auch jetzt noch manchmal chaotisch ausschaut, aber der Herr hat Ordnung hineingebracht in meine Gedankenwelt. Ich war nicht mehr so verwirrt und musste nicht mehr Menschen in die Augen schauen und ja nicken und dabei nichts verstehen, sondern langsam hat der Herr Ordnung und Befreiung in meine Gedankenwelt hineingebracht. Ein zweites wirkliches Geschenk Gottes ist, dass ich seine Liebe und seine Führung erleben darf in meinem Leben. Dort, wo ich vorher hin und her gerissen war, wie ein irrendes Schaf, bin ich nun, so wie Petrus schreibt, bekehrt zu dem Bischof meiner Seele, zum Herrn Jesus Christus. Ich kann sagen, dass der Herr mein Hirte ist und dass mir nichts mangelt, obwohl ich manchmal ein sehr störrisches Schaf bin und nicht recht weitergehen will, aber er ist ein guter und ein lieber Hirte. Und das Letzte, Gewissheit. Ich habe hundertprozentige Gewissheit, dass ich gerettet bin. Und wenn ich heute Nacht sterbe, dann bin ich sofort bei Jesus. Und das ist so herrlich. Das hat mir niemand geben können. Keine Religion und keine Kirche und keine Esoterik, auch kein Mensch. Niemand hat mir in dieser Gemeinde einen Zettel in die Hand gegeben, wo drauf steht gerettet. Sondern Gottes Geist hat meinem Geist bestätigt, Stefan, jetzt gehörst du mir bis in alle Ewigkeit. Und weil mir Gedichte so gut gefallen, möchte ich Ihnen zum Abschluss noch ein Gedicht vorlesen. Jesus nur alleine sei mein Losungswort, nein, von meinem Heiland gehe ich nicht mehr fort. Er gab mir die Kindschaft, nahm mich auf und an, oh, wie bin ich fröhlich, dass ich's glauben kann. Mir ist's unbegreiflich und zu wunderbar, nein, ich kann's nicht fassen, wie es möglich war. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, hat er sich zum Seligen Eigentum erwählt. Den, der ihm bereitet manches Herzeleid, hat er von dem ewigen Untergang befreit. Muss mich weinend beugen, wenn ich denke dran, wie er sich so freundlich zu mir neigen kann. Doch er hat's nun einmal so mit mir gemacht, mich zum seligen Leben aus dem Tod gebracht. Ja, gewiss, er liebt mich, inniglich und heiß, süßes, seliges Leben, dass ich dieses weiß. Kann nun aber rufen, kann nun freudig ruhen, in des Heilands Liebe, dabei bleibt es nun, dabei soll es bleiben, bis mein Auge bricht. Amen, Halleluja, Jesus lässt mich nicht. Danke.
Sie haben nun an drei Abend von drei verschiedenen Menschen gehört, wie der Herr Jesus Christus sie gefunden hat. Es hat alles bei Jesus geendet. Das könnte auch bei Ihnen heute oder wann immer sein. Es ist jedenfalls der Wille Gottes. Nun darf ich Herrn Professor Weilers missbitten, dass er uns berichtet, warum er als Naturwissenschaftler Christ ist. Darf ich Sie bitten, Herr Professor?
Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, warum ich als Naturwissenschaftler Christ bin. Ich habe ja daran gearbeitet 55 Jahre. Und wenn ich 55 Stunden das alles komprimiere, dann sehe ich, dass die Augen von Herrn Abraham sich senken werden und ich werde ihm nicht mehr in die Augen gucken können. Denn er hat mir gesagt, eine Stunde und nicht mehr. Das ist auch richtig so, denn mehr kann man nicht vertragen. Nun, ich lese Ihnen etwas vor aus Philipper 2, 3 bis 11. Also nicht sehr viel, aber es ist sehr schön, was hier steht. Philipper 2, 3 bis 11. Nichts geschehe aus Streitsucht oder eitler Ruhmsucht. Vielmehr achte in Demut jeder den anderen höher als sich selbst. Meine liebe Freunde, wollen wir jetzt konkret werden? Wie war es heute? Jeder achte den anderen höher als sich selbst. Sehr schwer das zu tun. Denn wenn man das tut, ist man menschlich gesehen praktisch immer der Dumme, nicht wahr? Verstehen Sie mich? So habe ich es erfahren, auf alle Fälle. Jeder sei nicht nur auf das eigene bedacht, sondern auch auf das des anderen. Solche Gesinnung habt untereinander, wie sie auch in Christus Jesus war. Seine Gesinnung war, sein Leben weniger wert zu achten als mein Leben. Denn er nahm auf sich meine Todesstrafe und starb für mich. Er wurde Sünde für mich, heißt es. Stellen Sie sich das vor. Er, der in Gottes Gestalt war, erachtete das Gottgleichsein nicht als Beutestück, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht. Weil er sich selbst demütigte, erhöhte ihn Gott. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir demütig genug sind zu sagen, Herr Jesus, es ist nicht sehr viel von mir zu hoffen, es sei denn, dass du eingreifst, dann erhöht er uns. Aber wenn wir meinen, dass wir doch selber fettig werden, dann geht das nicht. Darum hat ihn Gott erhöht und den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Weil er das fertig brachte, hat er den höchsten Namen in dem Universum. Verstehen Sie sich, was das bedeutet? Auch dass im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, und jede Zunge zur Ehre Gottes, des Vaters, bekenne. Jesus ist der Herr. Wenn wir von dem Herrn reden, reden wir eigentlich von Jesus, denn Jesus ist der Herr. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, ungefähr ein wenig, kann ja alles sagen, wer ich bin, dass Sie wissen, was Gott an mir getan hat. Ich bin der älteste Sohn eines englischen Farmers, der ein schönes Gut hatte in der Nähe von Oxford. Ich hatte drei ältere Schwestern, 1, 2, 3, und diese älteren Schwestern, wir haben es wie die das weibliche Geschlecht sich oft einbildet, zur Aufgabe gemacht, diese Buben zu erziehen. Und das war meiner Mutter recht, natürlich. Denn sie hatte zwei Buben, einen Bruder, der 16 Monate jünger war als ich, und die drei Schwestern. Und auf dem Gut war es natürlich ideal für Kinder, besonders für Buben. Was wir alles getan haben, mein armer Vater. Wir haben gedacht, es wäre doch interessant zu sehen. Sie wissen, was eine Glucke ist. Also eine Henne, die eben die Eier ausheckt. Und sie sind sehr, was wir sagen im Englischen, moody. Die sind auch sehr schlecht gelaunt. Wenn man sie stört, dann picken sie. Und sie haben ganz scharfe Schnäbelchen. Wir haben eines Tages gefragt, wie es wäre, wenn man die Eier unter einer Glucke rausnehmen würden und kochen würden, und dann wieder unter sie tun, zu sehen, ob sie vielleicht schneller kommen, weil die Temperatur ein bisschen höher war, nicht wahr? Nun, sie hat protestiert, aber sie blieb da. Sie hatte Ausdauer. Und als nach einem Monat es anfing, ein bisschen zu explodieren unter ihr, nicht wahr? Da hat sie dann das Nest verlassen. Und meine Eltern haben mit Staunen festgestellt, dass kein einziges Ei geworden war. Ich habe nie vermutet, was das sein könnte, nicht wahr? Was die Ursache war. Nun, mein Vater war nicht nur Farmer, der war Freimaurer. Und er war Urfreimaurer. Er musste die ganze Loge prüfen auf Wortperfektheit. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis, mein Vater. Und er war über den 32. Grad in der Freimaurerei. Und das ist der Grad, wo sie endlich anfangen zu lernen, wie der Name ihres Gottes ist. Die kleinen Freimaurer wissen das nicht. Aber wenn man bis zum 32. Grad kommt und vielleicht über 70 Jahre alt ist, dann vertrauen sie einem diesen Namen an. Und er sagte immer, er habe die Religion für Männer. Mutter war eine gläubige Frau. Sie ging, weil es nichts anderes gab bei uns, zur anglikanischen Kirche. Und da waren oft ganze drei Leute in der Kirche an einem Sonntag. Der Pfarrer, seine Frau und die Organistin. Und da war es fertig. Aber sie ging hin und wir Kinder gingen auch hin. Und Vater hat gesagt, ja, ihr habt die Religion des Staates und die Religion für Frauen und Kinder. Lasst mich meinen Weg gehen, ihr könnt euren Weg gehen. Und so blieb es dabei. Die Familie war teilweise gespalten wegen dieser Sache. Vater ging nur zur Kirche, wenn der Pfarrer Freimaurer war. Dann ging er, aber sonst nicht. Es gab einige in unserer Gegend, die Freimaurer waren, da wussten wir. Und da gingen wir hin, aber sie waren so langweilig, dass wir oft rebellierten. Nun, nach einiger Zeit kam in die Ortschaft, wo wir wohnten, das war Wallingford an der Themse, nah bei Oxford, kam ein General der englischen Armee in Indien und nahm ein Haus und ging dort in Ruhestand. Er war erst 45 Jahre alt, aber er war ein richtiger General. Also breit und er hatte Augen, wissen Sie, was ein Gimlet ist? Das ist eine Handbohrmaschine. Wie sagt man Gimlet auf Deutsch? Das sind diese kleinen Dinge, die mit der Hand, wo man Löcher macht. Ja, aber die sind eine besondere Art, nicht wahr? Und sehr scharf. Und er kam ins, er nahm das große Haus dort bei Watersmeet, near Molesford, und er hatte einen schönen großen Rasen und Tennisplätze und alles, was man sich wünschen könnte. Aber er war ein aktiver Christ. Und er ist zurückgetreten, also in Ruhestand gegangen, frühzeitig aus der englischen Armee, weil er Christ geworden war. In Indien, er arbeitete an der Nordwestgrenze, dort oben bei Afghanistan. Und seine Ausbildung geschah da oben, bei den Afghanen. Und er kam nach Haus mit 45 Jahren, um sich zur Ruhe zu setzen, aber er war ein sehr, sehr aktiver Mann. Und weil die Pfarrer ihn nicht gern hatten, er war sehr, sehr geradeaus mit seiner Sprache. Also Heuchelei konnte er nie, keine 5 Minuten leiden. Und da haben sie ihn ab und zu predigen lassen in der Kirche, aber nicht sehr oft. Prompt, da hat er eine kleine Kapelle gebaut auf seinem Rasen und lud die ganze Nachbarschaft ein zu Sonntagmorgen Gottesdiensten, denn es gab nichts Gescheites sonst dort. Und Mutter ging hin und sie nahm ihre Schwester, eine Tante von mir, auch hin. Und das Ergebnis war, dass Mutter sehr erquickt wurde von diesen Bibellesungen, die er machte auf seinem Rasen an der Themse dort bei Mulsford. Und dann ging eine Cousine von mir hin und sie bekehrte sich. Sie wurde ganz klar zu Christus gebracht durch seine Tätigkeit. Sie war ein sehr nettes Mensch, es war die Doris. Und da hat meine Mutter gesagt, ich soll hingehen. Ich sagte, Mutter, warum schickst du mich an die Universität Oxford, um zu diesen Ranters zu gehen? Ranter ist ein Spottname für die, die auf Seifenkisten stehen und predigen, nicht wahr? Ich sagte, du kannst nicht erwarten, dass du mich nach Oxford schickst, um so einen Mann auf einer Seifenkiste zu hören. Und da bin ich nicht hingegangen. Die englischen Buben gehen meist mit 13 Jahren weg von zu Haus. Die denken, dass die Eltern bis dahin erschöpft worden sind, dass es besser ist, dass die Kinder dann weggehen, nicht wahr? Und so bin ich mit 13 Jahren mit meinem Bruder weggekommen nach Taunton in Westengland auf eine freikirchliche Schule. Die meisten Schulen dort, besonders die Public Schools, sind Church of England, also anglikanisch. Und wir kamen dorthin. Da habe ich sehr schnell gelernt in der Schule, dass das, was in der Bibel steht, Märchen und Mythen sind. Zum Beispiel, dass Jesus sagt, ich und der Vater eins sind. Das war Größenwahn, habe ich gelernt. Nun, mit der Zeit kam es dazu, dass wir School Certificate machen müssen. Das ist das Examen, um in die Universitäten, die Aufnahmeprüfung für die Universitäten. School Certificate, das heißt jetzt O-Levels, aber damals hieß es School Certificate. Und sie haben mich gefragt, was ich tun wollte. Oh, ich sagte, ich will School Certificate machen, das ist wenigstens eine Stufe. Und da habe ich die 10 oder 11 Fächer gemacht. Und Wunder von allen Wundern, ich habe bestanden mit 6 Credits und mit einer Auszeichnung. Die Auszeichnung war Chemie. Nun, da kam der stellvertretende Chef der Schule und sagte, ja, wo willst du denn studieren? Ich sagte, ja, ich möchte nach Oxford. Denn Oxford war in unserer Nähe und hat einigermaßen einen guten Ruf, nicht wahr? Da dachte ich, das würde mir passen. Und da sagte er, ja, aber ich habe hier die Fragen für die Aufnahme, für die Bitte um Aufnahme. Und da guckte ich durch und da waren 444,5 Fragen, nicht wahr, die man beantworten musste. Und eine Frage ist, von welcher Konfession bist du? Ich sagte zu Mr. Record, der Vizedirektor war, ich weiß nicht, welche Konfession ich angehöre. Er sagt, was? Du weißt das nicht? Ich sage, nee, keine Ahnung. Oh, sagt er, ich muss Ihren Eltern schreiben und Sie fragen. So hat er denn, wir mussten jede Woche an die Eltern schreiben, nicht wahr? Und da hat er eine kleine Notiz in den Brief getan, was ist der Bub? Ist er anglikanisch, ist er römisch-katholisch oder was ist er oder ist er freikirchlich? Da kamen meine Eltern zurück mit den Antworten, fragten, was das sei, ob ich eine Überzeugung hätte in der Hinsicht. Und da hat der Vizedirektor gesagt, mein lieber Bub, das hat nichts zu tun mit Überzeugung, das hat zu tun mit den Ämtern. Verstehst du denn das nicht? Ich sagte, ja, was? Jetzt bin ich verloren. Nichts zu tun mit Überzeugung. Nein, sagt er. Bist du getauft worden in die anglikanische Kirche? Ich sagte, nicht die blasseste Ahnung. Wie soll ich das wissen? Denn Da muss ich ein paar Wochen alt gewesen sein und da hat man keinen starken Sinn für Bewusstsein dann. Da mussten sie nachher schreiben an meine Eltern und fragen, ob ich getauft worden sei in die anglikanische Kirche. Und prompt kommt ein Taufschein zurück. So was diese Errungenschaft hatten sie damals. Und ich sagte zu Mr. Record, also ich bin eigentlich C of E. Also C ist Church of England. Und die meisten Buben in England, wenn man sie fragt, zu welcher Konfession hören, werden sie automatisch sagen C of E. Und die meisten wissen nicht, was das bedeutet. Das heißt Church of England. Gut, dann sagte Mr. Record zu mir, C of E, also gut. Nächste Woche fängt die Klasse für Konfirmation an. Nun, wir wussten, was das bedeutete. Denn die hatten einen Pfarrer dort aus Taunton, der langweiligste war von allen Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und er war fast der arme Mann, so taub wie am Pfosten, nicht wahr? Und furchtbar. Und wir Buben natürlich, wir haben versucht, ihn zum Lachen zu bringen. Das ist am Witze erzählen, solche Sachen. Und er war so taub, dass er nur die Hälfte verstanden hatte, bis er merkte, dass es ein Witz war und dann uns abschnitt. So habe ich angefangen, meine Konfirmation zu machen. Jede Woche hatten wir 2 Stunden und dieser arme Mann hat 13, 14 Buben, die absolut kein Interesse hatten an der Sache. Sie wollten nur in eine Universität kommen. Und Oxford war natürlich sehr, sehr anglikanisch. Und wenn man nicht CV war, hatte man wenig Aussichten. Da hat mein Vater gesagt, also Bub, wenn du nach Oxford kommen willst, musst du dich fügen. Ob du überzeugt bist oder nicht, spielt keine Rolle. Ich verstehe nichts von diesen Dingen. Aber du musst nach Oxford kommen, da musst du dich konfirmieren lassen. Da habe ich es durchgehalten, das ganze Semester, mit dem Religionsunterricht. Nun, ehrlich gesagt, am Ende von diesem Religionsunterricht konnte ich nicht einmal die 10 Gebote finden in der Bibel, geschweige denn sie aufsagen. Wusste sie nicht. Dann kam der Bischof von Taunton, sehr, sehr ein typischer anglikanischer Pfarrer, nicht wahr? Ich kann das nicht nachmachen, aber wenn man einen anglikanischen Pfarrer sieht, erkennt man ihn sofort. Denn er hat den Kragen verkehrt rum an. Und wir haben gedacht, er sei sehr zerstreut, nicht wahr? Aber das war es nicht. Aber er hat immer so einen verkehrten Kragen an. Und wir sahen ihn kommen. Nun, die haben mich dann konfirmiert. Und ich war konfirmiert im Unglauben. Ich glaubte nicht an Gott. Ich glaubte sicher nicht an die Bibel. Denn ich hatte gelernt in der Schule, die Bibel ist voller Märchen. Jesus glaubte an Adam und Eva. Und wer glaubt an Adam und Eva heute? Wir wissen mehr, als Jesus wusste. Also Jesus könnte unmöglich Gott sein, wenn er so unwissend war. So bin ich glücklich oder unglücklich konfirmiert worden in die anglikanische Kirche. Ich komme nach Haus, gebe alle Papiere ab an meine Eltern. Sie sagen, also gut, du gehst nach Oxford und meldest dich dort an. Da habe ich das getan. Und mein Vater hat keine Fragen gestellt, nur hat er seine Gedanken gemacht. Er war nicht langsam auf dem Gebiet. Aber hier komme ich zu der Erkenntnis, dass es der anglikanischen Kirche gleich war, was ich glaubte. Hauptsache war Mitglieder haben. Und wenn man Mitglieder hat, heißt das, dass der Tithe, das ist der Zehnte, die Kirchensteuer da, in England gibt es keine Kirchensteuer wie hier. Hauptsache ist, dass Einkommen da ist. Die kümmerten sich absolut nicht über das, was man glaubte. Und ich war so erstaunt über das, dass ein System, das Milliarden von Geld hatte und die Bergwerke in England besaß und all die Slums in London besaß, sie absolut nicht um die Innenwelt der Mitglieder kümmerte. Solange sie Mitglieder waren, war alles basta, in Ordnung. Nun, meine Mutter hat gesagt, sie habe sehr viel Segen oben in Waters Meet gehabt. Ich sollte mitkommen. Ich sagte, Mutter, das mache ich nicht. Ja, aber er ist ein General. So ging sie zum General und sagte, ich hätte gesagt, ich würde nicht kommen. Oh, sagte er, wenn Mohammed nicht zum Berg gehen will, kommt der Berg zu Mohammed. Das ist ja ganz klar. Er sagte, ich werde das schon in Ordnung bringen. Und er telefonierte eines Abends runter zu mir und sagte, ich sei eingeladen zum Tee um 5 Uhr. High Tea. Nun, Sie wissen, dass die englische Sitte ist, wenn man eingeladen wird zum 5 Uhr Tee, darf man nicht absagen. Sonst ist man gesellschaftlich durch. Denn dass ein General so einen Studenten einlädt, ist doch eine große Herablassung. Und ich habe gesagt, also gut, ich will mal sehen, ob ich das schaffen kann. Bin sehr, sehr besetzt natürlich, aber ich will mal gucken, ob ich das schaffen kann. Und da hat Vater gesagt, Mutter hat ihn angestiftet, sag, er kann deinen Bentley haben, um raufzufahren, und dann wird er gehen. So sagte Vater, ich könnte seine Bentley haben. Bentleys waren Autos, nicht was man heute hat. Die sind, wissen Sie, sie waren 4 Zylinder. Sie sind mir nicht böse, aber diese Dinge tun meiner Seele wohl. Denn Mutters Seite ist eine Familie von Ingenieuren seit Wilhelm den Eroberer, nicht wahr, in England. Und das ist ja von meinem Blut. Und diese Autos, die Leute, passen Sie auf, sie haben keinen Zylinderkopf. Weil man sagte in England, dass die Dichtung, um einen Zylinderkopf drauf zu tun, die Aerodynamik der Zylinderwände stört. So waren sie geschliffen und poliert wie ein Spiegel. 4 Zylinder, und jedes Zylinder hatte 4 Ventile. Und 2 Zündkerzen. Und es waren 2 Magnetos, um die Zündkerzen zu betätigen. 2. Und 2 Schalter, die man auf einer Seite laufen konnte oder auf der anderen, je nachdem man Lust hatte. Also, als Vater sagte, ich könnte dieses Auto nehmen, da habe ich gesagt, gut, ich würde gehen. Da bin ich herangesaust in diesem schönen Auto. Das war ein Auto. Zu dem General, der General war, gut, nicht wahr? Bentley kommen. Nahm er mich ernst. Alles richtig. Und er sagte, was wollen wir zuerst tun? Ich sagte, das müssen Sie bestimmen. Er sagte, wir spielen zuerst ein bisschen Tennis. Er wollte mal sehen, ob ich Tennis spielen konnte. Und wir hatten unseren eigenen Tennisplatz zu Hause und ich konnte spielen und ihn auch schlagen, nicht wahr? Denn ich bin immer noch 6 Fuß hoch und da muss man Höhe haben, um den Ball knapp über das Netz zu schlagen. Und der alte Mann, er musste sehr laufen. Ich habe dafür gesorgt, dass er schwitzte. Und als wir fertig waren mit dem Tennis, er sagte, ja, jetzt machen wir eine andere Betätigung. Hier ist die Themse, wie wäre es, wenn wir ein bisschen schwimmen gehen? Und wir gingen schwimmen in der Themse, schön sauber dort, wunderbare Fische drin, Hechte gibt es drin, alles, was man sich nur wünscht. Da sind wir schwimmen gegangen und dann, nachdem wir wirklich Hunger bekommen hatten, sagt er, jetzt gibt's Heidi, jetzt gehen wir rein. Und seine Frau, Mrs. Frost, sie war eine richtige Lady, eine sehr hübsche Dame und eine sehr, sehr manierliche Dame. Sie hat gesagt, alles sei bereit. Und sie hat uns einen wunderbaren Tee gemacht. Da haben wir wirklich alles gehabt, was man sich nur denken kann. Devonshire Cream unter anderem. Ja, es fällt auf taube Ohren, weil sie nicht wissen, was das ist. Nicht? Also ganz wunderbar. Und als wir dann fertig waren mit dem Tee, sagte er, jetzt gehen wir in mein Studierzimmer und wir wollen ein bisschen miteinander plaudern. Und als ich in sein Zimmer, in sein Studierzimmer gab, erschrak ich. Denn alle Regale waren voller Bibeln und Konkordanzen und was diese frommen Leute alle in ihren Bibliotheken haben, nicht wahr? Und ich dachte, das ist nicht sehr verheißungsvoll. Und er sagte ja, du bist wahrscheinlich bei De Beer, dem Evolutionisten in Oxford. Wie sind seine Vorlesungen? Ich sagte, sehr gut, ausgezeichnet. Lehrt er das, der biblische Schöpfungsbericht, wissenschaftlich sei oder nicht? Ich sage, kannst du dir denken, das lehrt er nicht. Er lehrt, dass wir gemacht worden sind in Billionen von Jahren, langsam durch die Amöben, durch die Kadaver aller, die weniger adaptiert waren als wir. Und er fing an, mit mir zu argumentieren über die 10 Gebote, gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst, denn in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde und alles, was drin ist, gemacht. Ich sagte, aber das ist offenbar ein Märchen. Das stimmt nicht. Er sagt aber, Jesus an sowas. Ich sagte, ja, das ist gerade das Problem. Meine Mutter ist eine fromme Frau und eine gute Frau, und sie glaubt's auch. Aber obwohl sie diplomierte Lehrerin ist, meine Mutter, kann ich sie nicht zur Vernunft bringen. Und er sagt, ja, das ist, was ich probiere bei dir. Wir argumentierten miteinander über die Evolutionslehre und über Genesis 1, 2 und 3, und über 2. Mose 20, die 10 Gebote, nicht wahr? Gedenke des Sabbatstages und all das, bis es 11 Uhr wurde. Und letztendlich sagte er, my boy, ich habe das nicht gern gehabt, nicht wahr? My boy, mein Bub, nicht wahr? Aber von einem General muss man sich mancherlei gefallen lassen. My boy, hat er gesagt, wir müssen das vertagen. Denn das Argument geht zu lang. Ich sagte, ja, meinen Sie, dass es jemals zu Ende kommt? Denn Sie haben nicht das Wissen. Sie haben nicht das wissenschaftliche Wissen. Und dann kam etwas. Er sagte, das ist es, my boy. Ich bin ein Ignoramus. Ich bin ein unwissender Mann. Ich bin nur ein Soldat. Und Soldaten sind bekanntlich dumme Leute. Die lesen nicht. Ich sage, das glaube ich nicht. Guck mal diese Konkordanzen hier. Guck mal diese Bibeln hier. Das Haus ist voller Bücher dieser Art. Sie müssen lesen können. Und da sagt er zu mir, gut, schließen wir ab, jetzt ist 11 Uhr. Was Spurgeon, der gesagt hat, nach 10 Uhr schafft der Heilige Geist nicht mehr. Und er hörte auf, schickte mich nach Haus. Da habe ich meiner Mutter gesagt, als sie fragte, wie es ging, ich sagte, ja, Tennis war sehr gut, das Baden war ausgezeichnet, das Fahren in dem Bentley, zuerst auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite und dann die Schaltung nicht war, es hatte nicht Automatik, das sage ich Ihnen, das waren die alten Gänge, wenn man sie nicht richtig bekam, dann hörte die ganze Gegend, dass ein Zahnarzt geholt werden muss, um die Zähne in dem Getriebe wieder gut zu machen. So fuhr ich nach Hause. Sie sagte, wie ging es? Ich sagte, ja, ich habe ihn geschlagen. Er kann nicht antworten. Jesus war offenbar ein Kind seiner Zeit und wusste nichts, was wir wissen. Wie soll ich sagen, dass er Gott sei, wenn er weniger weiß als ich? Sie war sehr, sehr betrübt. Nun, nach 14 Tagen, der General war ein Mann des Gebetes. Und er hat 14 Tage gebetet. Haben Sie Samuel Hebig gelesen, die lieben Leute hier? Sie müssen Samuel Hebig lesen. Lesen Sie Samuel Hebig, der war Missionar in Indien. Und er war ein Mann, der nicht imstande war, eine Fremdsprache zu erlernen. Und er ist hingeschickt worden zu den Hindu, zu den Hindus in Indien, und konnte ihre Sprache nicht erlernen. So hat er Basic English gelernt, also nicht wahr, in reduzierter Form von Englisch, um mit den englischen Soldaten zu reden dort. Und das hat er getan. Und er hat so viele englische Soldaten zum Glauben gebracht, dass das Regiment, wo Samuel Hebig gearbeitet hatte, genannt wurde, the Hebig Regiment. Die Engländer haben es nach das Regiment nach einem deutschen Missionar genannt. Stellen Sie sich das vor, die Engländer, dass sie das getan haben. Nun, nach 14 Tagen sagte er, würde ich wieder hochkommen, deine Frau wolle uns wieder um ein High Tea machen. Und ich sagte, ja, komme gern. Vater gibt mir das Auto. Ja, Vater würde mir das Auto geben und da fuhr ich hoch. Und wissen Sie diesmal, was er getan hat? Nun passen Sie sehr auf hier. Er nahm mich nach dem Tennis, nach dem Baden in sein Studierzimmer und fing an, mit mir zu diskutieren. Aber er sagte zu mir, my boy, ich bin ein ungebildeter Mann. Ich wage nicht, mit dir über Evolution zu reden. Du weißt viel mehr als ich. Aber eins sage ich, weil du meinst, dass du mehr weißt als Gott selber, kann ich nicht viel mit dir tun. Denn Jesus ist unbedingt der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Seine Jünger haben gesagt, du weißt alle Dinge, warum fragst du die Menschen, wenn du alle Dinge weißt? Er sagte zu mir, gut, ich argumentiere nicht über Evolution mit dir, denn ich bin nicht fähig. Er war so lieb und so demütig, dass das mich richtig schockierte. Ein General sagt zu einem Studenten, dass der Student viel mehr weiß als er. Und sagt es. Ihr lieben Leute, wie oft predigen wir die Leute an, nicht wahr, als ob wir mehr wüssten als sie. Jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Ich sage, ja, was wollen Sie denn mit mir machen? Und er hat gesagt, was ich möchte, ist, dass du etwas lernst. Und ich sage, das wäre. Und er sagte, wissen Sie, weißt du, es ist so, dass der Mensch sich selbst überlassen, kann ziemlich eklig sein. Nun, Sie sehen, dass ich ein General bin und das Militär hat seine Spuren hinterlassen an seinem Gesicht. Ich meine, er war ein Mann von Autorität und er konnte sehr, sehr autoritativ sein. Er sagt, eins sage ich, hätte mit dir nicht so gesprochen, wie es getan hätte, wenn Jesus nicht in meinem Herzen gewesen wäre. Nun, das klang absolut wahrheitsgetreu. Denn dass ein Mann sich so viel Mühe gab, mit einem arroganten, nicht wissenden jungen Studenten, war doch ein Wunder. Und er sagte, ja, ich möchte, dass du mit mir auf die Knie gehst. Und er ging prompt auf die Knie, was ich nie gesehen habe beim General. Und er bat den Herrn Jesus, in mein Herz zu kommen. Ich sagte, das hat keinen Sinn, sowas zu tun, denn ich glaube nicht an den Herrn Jesus. Also jetzt habe ich eine Bitte. Der Herr Jesus, ob du glaubst oder nicht, das spielt bei ihm keine Rolle. Er ist Gott. Er sagte, jetzt gehst du auf die Knie mit mir und du betest, dass der Herr Jesus in dein Herz kommt. Er ist allwissend, er hört alles, was wir sagen und denken, und er wird antworten. Nun, wenn du betest, dass du nicht an ihn glaubst, sag du ihm, komm in mein Herz, dass ich weiß, wenn du da bist, dass du da bist, dass du dann die Gewissheit des Heils, Heilsgewissheit bekommst. Mit ihm war nicht zu spaßen. Er war ganz total ernst und ein glaubenswürdiger Mann. So ging ich auf die Knie mit ihm, mit dem General zu beten, auf den Knien im Studierzimmer, ist ein Erlebnis, das sage ich Ihnen. Und ich habe gebetet zum Herrn Jesus, ich sage, obwohl ich nicht an dich glaube, wenn du bist, komm in mein Herz. Wenn du wirklich Gott bist und allgegenwärtig bist, in diesem Saal bist, in diesem Zimmer bist heute Abend, dann komm bitte in mein Herz, vergib mir meine Sünden und vergib mir, dass ich so ein unmöglicher Mensch bin, so arrogant. Das war ich. Und wissen Sie, ich habe gewusst, wie, weiß ich nicht, ich habe gewusst, dass das Gebet erhört wurde. Er hat mich, der General, prompt gebeten, am Sonntag in seinem Gottesdienst die Bibel vorzulesen, also to read the lesson, also die Bibellesung zu übernehmen, was ich dann getan habe. Und seit der Zeit habe ich gelernt, dass man sich selbst nicht so ernst nehmen soll. Wenn man bittet, dass Gott selber in das Herz kommt, sieht er das und antwortet. Das hat's getan bei mir. Ich ging nach Haus und meine Mutter hat gefragt, wie es war, und ich sagte ihr, und sie war sehr glücklich darüber. Sie sagte, also für so einen Mann, der so viel Mühe macht mit dir, du gehst hin am Sonntag und du liest die Heilige Schrift für ihn, für die paar Leute, die da kommen. Und das habe ich auch getan. Und so habe ich angefangen, das zu tun, was ich heute Abend tue. Das ist vor beinahe 60 Jahren, 55 bis 60 Jahren. Habe ich das angefangen. Gut. Ich sagte aber zum General, nachdem er sagte, also wenn du den Herrn Jesus gebeten hast, in dein Herz zu kommen, weiß er, dass dein Wille bereit ist, die Tür aufzumachen, wenn er klopft. Und er sagte, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn man ihn aufmacht, dann kommt er rein. Und ich hatte aufgemacht und gesagt, komm rein zu mir. Da sagte ich ihm, ja, wie soll ich nun fertig werden mit all diesen Problemen? Denn Jesus hat offenbar an Sachen geglaubt, die nicht wahr sind. Wie kann er Gott sein, wenn er an Irrtümer glaubt? Er sagt, ich glaube nicht, dass der Herr Jesus an Irrtümer glaubt. Ich glaube, dass du an die Irrtümer glaubst. Aber ich sagte, ja, beweis mir das. Ich bin hier und bin bereit zu hören. Und er sagte, ich bin zu unwissend. Es tut mir leid, ich habe nicht genug gelesen, ich habe mich nicht genug gekümmert um diese Dinge. Aber ich mache einen kleinen Vertrag mit dir. Ich werde jetzt Gott bitten, wo du ihn gebeten hast, in dein Herz zu kommen, dass er dir Bücher oder Menschen in den Weg schickt, die dir zeigen, dass all diese Probleme, die du hast mit dem Schöpfungsbericht, dass sie alle von Wissenschaftlern fabriziert worden sind, die das Wesen des Reiches Gottes nicht kennen. Und das hat er getan, bis er starb. Ich habe ihn viel, viel gesehen nach der Zeit und viel mit ihm gesprochen. Und ehe er starb, sagte, ich bete jeden Tag für dich, dass dir die richtigen Leute in den Weg geschickt werden, um aufzuklären, dass wenn Gott sagt, dass er Himmel und Erde und alles, was drin ist, in 6 Tagen gemacht hat, dass du die Antwort so findest. Und wenn er nicht die Leute hat, die dir diese Dinge zeigen, dann würde er vielleicht deinen Verstand öffnen, dass du es selber drauf kommst, wie das ist. Und wissen Sie, wie es zu mir gekommen ist, im Laufe von diesen 55 Jahren? Stufe um Stufe habe ich gelernt, dass man Jesus beim Wort nehmen muss Und wenn man das tut, lösen sich die Probleme stufenweise selber. Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, wenn man den genetischen Code anguckt, dass wenn der genetische Code erfunden wurde, ausgedacht wurde, in dem ewigen Logos, in den ewigen Gedanken Gottes, dann wurden wir gebaut nicht in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Ist doch eine ganz banale Wahrheit, nicht wahr? Gottes Gedanken sind ewig und wir sind ein Produkt von seinen Gedanken. Also wir wurden nicht in der Zeit gemacht, sondern in seinen ewigen Gedanken. Und dass er, als er uns erfunden hatte, er tat das durch die Ereignishorizonte in 6 Tagen in die Zeit hinein. Genau wie die Schrift es sagt. Ich finde wissenschaftlich absolut kein Problem dort. Mit Informationstheorie und mit der Definition von Information wissen wir, dass in den Gedanken die Sprachen entstehen. Nun, der genetische Code ist eine Sprache mit Grammatik, Interpunktion und mit allem Vokabular, alles was eine Sprache hat. Und wenn das erfunden worden ist in den Gedanken Gottes, ist doch kein Problem, dass er uns in der Zeit gemacht hat. Nun, Darwin hat gesagt, und ich stand auf Darwins Seite, dass es Gott Millionen von Jahren gekostet hat, in der Zeit, um uns zu bauen. Keine Information wird so erzeugt, auch heute nicht. Information wird erzeugt in der Welt von Überraschungseffekten. Und so bin ich langsam zu dem Schluss gekommen, dass das, was in der Bibel steht, richtig ist, aber dass meine intellektuellen Schwierigkeiten, die ich hatte, die dürfen eins nicht tun. Die dürfen uns nicht aufhalten, weil ich Schwierigkeiten habe, einen Gehorsamsschritt zu machen, wenn uns klar ist, dass ein Gehorsamsschritt erwartet wird von uns. Der Gehorsamsschritt für mich war, wenn er an die Tür klopft, wie er getan hat bei dem General, dass ich aufmache und sage, komm rein. Wenn man das tut, ist die Verheißung, dass die Schwierigkeiten, die intellektuellen Schwierigkeiten, langsam verschwinden werden. Aber Gott hat erwartet und wartet immer noch, dass wir gehorsam sind auf die Sachen, die uns klar sind. Das ist das Problem. Und es war mir klar, dass ich dann gehorsam sein musste, und ich war gehorsam, und das Ergebnis ist, dass ich die meisten Probleme, also die ich damals hatte, so gelöst habe, wie der General gesagt hat. Aber hätte ich damals gesagt, nein, ich bitte ihn nicht in mein Herz zu kommen, weil ich nicht an ihn glaube, wäre das alles nicht gekommen. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben mit Gottes Wort, würde ich sagen, das Erste ist, dass man sagt, Herr Jesus, du hast mich gemacht, du kennst mich, ich bitte dich, komm und übernehme mein Leben. Und das bitten wir jeden Tag, meine Frau und ich, dass das jeden Tag wiederholt wird. Und das Ergebnis ist, dass Gott dann verheißen hat, uns den Verstand zu öffnen. Aber oft wird das Evangelium ohne Verstand gepredigt. Und viele Leute werden dadurch abgestoßen. Und das ist wirklich schade. Denn es ist ganz einfach, dass der einzige Verstand, der nötig ist, ist, dass wenn es eine transzendente Person gibt, der mich gebaut hat, und weiß von meiner Person, dass er offenbar Besitz nehmen kann von meiner Person. Das ist doch allen klar. Und wenn Sie das bitten, dass der transzendente, allwissende, allgegenwärtige Gott Besitz nimmt von Ihrem Leben, hat er versprochen, den Verstand zu illuminieren, zu erleuchten, dass man sieht. Und so bin ich Christ geworden, trotz der intellektuellen Schwierigkeiten, die ich hatte. Ich bin nicht Christ geworden, weil ich alle gelöst habe. Denn ich habe immer noch welche, die ich nicht gelöst habe. Und da wäre ich immer noch nicht Christ geworden, wenn ich so lange gewartet hätte. Die Sache ist die, solange eine Sache klar ist bei uns, dass Gott allgegenwärtig ist und allwissend ist und uns alle transzendiert, dass wir sagen, wenn er klopft, komm rein. Wenn er geklopft hat heute Abend, sagen Sie von innen, komm rein. Sie kennen das Bild von Hand. Ich glaube, es ist in St. Paul's Cathedral in London, wo eine Tür draußen ist, alles verwachsen mit Pflanzen, aber ist kein Henkel an der Tür. Und es steht unten drunter, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer zu mir sagt, komm rein, zu dem komme ich rein. So bin ich Christ geworden durch diese Erkenntnis, dass man gehorsam sein muss in den kleinen Sachen, die man versteht. Und die anderen Sachen, die man nicht versteht, die werden sich lösen im Laufe der Zeit, wenn man ihn darum bittet, zu helfen bei der Lösung dieser Probleme. So, meine Damen und Herren, das ist das Ergebnis von 55 Jahren von Kämpfen auf dem intellektuellen Gebiet seit der Begegnung mit dem guten General, der längst beim Heiland ist und mich begleitet hat durch so viele Jahre meines jungen Lebens von damals. Vielen herzlichen Dank. Sehen Sie, ich vergesse alles, es ist schrecklich. Wenn jemand sich interessiert für diesen Werdegang, wie langsam die Probleme, die intellektuellen Probleme gelöst haben, da habe ich eine Liste von denen gemacht, in Vorträgen, die ich gehalten habe, überall in Europa und in Amerika. Und das Buch heißt Ein Naturwissenschaftler auf der Kanzel. Es ist Leichtverständnis, also Entropie und Thermodynamik habe ich kaum benutzt in dem Buch. Aber die Ideen sind alle da, wenn Sie Lust haben, das zu lesen. Und es gibt Ihnen noch eine andere Gelegenheit, die ich nicht verschwitzen darf. Sie haben dann Gelegenheit, das größte Privileg anzunehmen, das ich Ihnen anbieten kann, das ist mit meiner Frau zu reden. Sie ist gerade rausgegangen, um an den Tisch zu gehen. Dann können Sie sie fragen, was alles in diesen Büchern ist, und sie wird Ihnen sagen, was drin ist. Vielen herzlichen Dank.